SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
Der römische Kaiser Marc Aurel galt und gilt ja bis heute als Inbegriff des guten Herrschers und somit bis heute auch Vorbild für Philosophen und Politiker, wie beispielsweise Helmut Schmidt oder Bill Clinton. Sie alle haben seine philosophischen Aufzeichnungen, die Selbstbetrachtungen, verschlungen und gelesen. Ein antiker Bestseller, kann man sagen. Das Rheinische Landmuseum in Trier widmet nun diesem Ausnahmekaiser der Antike eine große Ausstellung mit kostbaren Leihgaben aus den großen Museen Europas. Warum ausgerechnet in Trier die erste große Ausstellung zu Marc Aurel stattfindet und ob dieser Philosoph und Herrscher wirklich so außergewöhnlich war, geht Barbara Grech mit den Kuratoren dieser bombastischen Schau nach und nimmt uns mit auf einen Rundgang durch das Leben von Marc Aurel.
Wer war Marc Aurel? Ein guter Kaiser? Ein Philosophenkaiser?
Die Römer haben ihn als guten Kaiser wahrgenommen, der sich um die Sicherheit des Reiches bemüht hat, eben um Gerechtigkeit, um eine ordentliche Verwaltung.
Pflichtbewusstsein gehört ja zu seinen ganz großen Charaktereigenschaften.
Achte darauf, dass du nicht zum Kaiser gemacht wirst und der Purpur auf dich abfärbt, denn so etwas kommt vor. Bleibe ein einfacher, guter Mensch. Integer, ernsthaft, schlicht. Ein Freund der Gerechtigkeit. Gottesfürchtig, wohlwollend, liebevoll und standhaft in der Erfüllung deiner Pflicht.
Alles beginnt im antiken Rom im Jahr 121 nach Christus. Da wird Marcus Annius Catius Severus, der spätere Marc Aurel, in der Metropole des Römischen Reichs geboren.
Wir starten hier in dem ersten Ausstellungsraum mit einem Einstieg in die römische Welt, speziell Rom im Jahre 121 nach Christus, als Marc Aurel dort geboren wurde.
Das sieht ja auch so aus, wie sich Kleinbarbara Rom vorstellt, ne? Also schöne Paläste, Marmorfiguren, ne? Also
genau.
So das,
was genau, dem Wohlstand wollen wir hier auch genau. Ganz bewusst zeigen und auch die Grafik greift das ein bisschen auf die Monumentalität der Stadt. Also die Besucher können sich hier wirklich auf großes Kino mit internationalen Spitzenexponaten freuen.
Opulenz. Und damit wären wir eigentlich auch schon da, wo die Ausstellung anfängt, nämlich bei Roms goldenes Zeitalter. Ich glaube, Marc Aurel war so der Letzte, wo es noch schön genau, war und dann war eben die Gelände.
Genau, so war es. Es gibt ja den Spruch, mit dem Tod Marc Aurels endete das goldene Zeitalter und ein Zeitalter von Eisen und Rost begann.
Marc Aurel, der gute Herrscher. Marc Aurel, der mit seinen Selbstbetrachtungen einen antiken Bestseller geschrieben hat, der bis heute bei einflussreichen Politikern und Philosophen auf dem Nachttisch liegt. Marc Aurel, nach dessen Tod die goldene Epoche des Römischen Reichs zu Ende ging. Das alles sind gute Gründe für eine große Ausstellung zu dieser Person. Im Übrigen die erste, die sich so ausführlich mit diesem römischen Kaiser befasst. Doch dass diese Schau ausgerechnet im Rheinischen Landesmuseum in Trier stattfindet, hat auch noch einen anderen Grund, so der Direktor des Museums, Markus Reuter.
Dann hat Marc Aurel noch eine ganz persönliche Beziehung zu Trier. Die Porta Nigra wurde während seiner Herrschaft gebaut und nicht nur die Porta Nigra, sondern auch eine 6,5 Kilometer lange Stadtmauer. Das größte Bauprojekt, was im antiken Trier je verwirklicht wurde. Und solche Großprojekte, die wurden vom Kaiser persönlich genehmigt. Also die Porta Nigra und die Stadtmauer, das war ein Projekt, das sicherlich über den Schreibtisch von Marc Aurel gegangen ist. Auch wenn er selbst nie in Trier gewesen ist. Aber wie gesagt, eine sehr spannende Persönlichkeit, die uns heute noch sehr viel zu sagen hat.
Und doch ist Marc Aurel vielen nicht so geläufig wie beispielsweise Kaiser Konstantin oder Nero, denen ja auch schon große Landesausstellungen in Trier gewidmet wurden.
Als wir uns für das Thema entschieden haben, haben einige Zeitgenossen gesagt, Marc wer? Die kannten den gar nicht.
Die sagen immer Marc Anton und meinen den mit der Kleopatra.
Genau. Und dann gab es aber auch eine ganze Reihe von Zeitgenossen, die sagen, oh Marc Aurel, die Selbstbetrachtungen liegen bei mir schon seit 30 Jahren auf dem Nachttisch. Tolles Thema, völlig begeistert. Und wir stellen fest, dass es offenbar doch eine recht große Gruppe hier in Deutschland, aber auch in Mitteleuropa gibt, die wirkliche Marc Aurel-Fans sind. Wir merken das auch an der Resonanz bei den Buchungszahlen. Die liegen deutlich über Nero und auch deutlich über dem Untergang des Römischen Reiches.
Was wohl eben an diesen Selbstbetrachtungen liegen mag, die Marc Aurel geschrieben und sich darin immer wieder selbst zu einer stoischen Lebenshaltung ermahnt hat. Der Stoizismus ist, vereinfacht gesagt, eine Lebenshaltung, die zur Bescheidenheit, Arbeit am Gemeinwohl und dem Annehmen des eigenen Schicksals, ohne sich zu beklagen, anhält.
Tu nicht so, als ob du tausende Jahre zu leben hättest. Das Verhängnis schwebt schon drohend über deinem Haupt. Werde gut, solange du lebst, solange es dir möglich ist.
Also gerade das Thema Stoizismus und was ist wichtig im Leben und diese Philosophie der Gelassenheit, die Marc Aurel gepredigt hat, das trifft, glaube ich, so ein bisschen den Zeitgeist, merken wir. Also mit Marc Aurel haben wir so ein bisschen, glaube ich, den Nerv der Zeit getroffen.
Neben der Philosophie, dem Stoizismus, dem in dieser Ausstellung viel Platz gegeben wird, kann man im Rheinischen Landesmuseum in antiken Kostbarkeiten aus aller Welt baden. Statuen, Büsten, Säulen und sonstige Artefakte aus dem antiken Römischen Reich sind aus ganz Europa nach Trier geschaffen worden. Leihgeber sind das Who is Who der Museen, wie dem Louvre in Paris, dem British Museum in London oder den Kapitolinischen Museen in Rom.
Also das ist schon die Champions League der archäologischen Museen. Besser geht's nicht. Da sind wir natürlich schon stolz drauf, dass wir solche Spitzenexponate hier in Trier zeigen können.
Tauchen wir also ein in das Leben von Marc Aurel und in die Frage, was ist eigentlich eine gute Herrschaft? Was muss er haben, der gute Herrscher, damit er als solcher gewürdigt wird? Dazu und zur Frage der Demokratie findet zeitgleich eine Ausstellung im Simeonstift, dem städtischen Museum an der Porta Nigra, statt. Marc Aurel jedenfalls stammte, sozusagen, aus einer Migrantenfamilie, so der Direktor des Rheinischen Landesmuseums in Trier, Markus Reuter.
Ursprünglich kommt Marc Aurels Familie aus Spanien, sind aber dann einige Generationen vor seiner Geburt dann nach Rom gekommen, dort auch in den Senatorenstand, also die höchste gesellschaftliche Schicht, aufgestiegen, auch sehr reich begütert gewesen. Also Marc Aurel wächst wirklich in sehr reichen Verhältnissen auf, aber wenn sein Leben normal verlaufen wäre, wäre er nie Kaiser geworden. Dass er es dann geworden ist, lag daran, dass der damals regierende Kaiser Hadrian keinen männlichen Nachfahren hatte und er dann geguckt hat nach einem geeigneten Nachfolger. Und da ist ihm schon sehr früh Marc Aurel aufgefallen. Er war sehr gewissenhaft, sehr pflichtbewusst. Hadrian hat das Problem, Marc Aurel ist noch zu jung und der Hadrian spürt sein Ende nahen. Und dann greift Hadrian zu einem Trick. Er adoptiert erstmal einen alten Senator als seinen direkten Nachfolger, Antoninus Pius, und verpflichtet diesen Nachfolger seinerseits, den Marc Aurel, zu adoptieren, auch wieder als dessen Nachfolger.
Es war die Epoche der Adoptivkaiser. Wenn man keine eigenen Söhne hatte, adoptierte man welche.
Und dann passiert aber was, mit dem keiner gerechnet hat. Antoninus Pius lebt noch 23 Jahre. Aber Antoninus Pius hält Wort, als er dann im Jahr 138 nach Christus Kaiser geworden ist, adoptiert er sofort den jungen Marc Aurel. Und Marc Aurel ist dann 23 Jahre lang Kronprinz. Das erinnert so ein bisschen an Prinz Charles und Queen Elizabeth, die ja auch ein sehr, sehr langes Leben hatte und Prinz Charles auch mehrere Jahrzehnte quasi der Kronprinz war. Aber es kam Marc Aurel zugute. Er konnte sich sehr gut und lange auf die Regierungsgeschäfte vorbereiten. Wir wissen auch, dass er in der Zeit sehr intensiv an der Verwaltung mitgewirkt hat, dass er sich da in Akten reingelesen hat, in Gerichtsprozesse eingelesen hat. Also er hat genau die Erwartungen, die der verstorbene Hadrian an den jungen Marc Aurel hat, die hat er auch erfüllt.
In dieser Zeit setzte sich Marc Aurel auch mit der Philosophie der Stoa, dem Stoizismus, auseinander.
Er hat schon in jungen Jahren sehr bescheiden gelebt. Er soll auf einem Fell und auf dem Boden geschlafen haben, wo ihn dann selbst die Mutter ermahnt hat, er soll doch ein normales Bett benutzen und von ihm stammt ja auch der Satz, vergiss nicht, man benötigt nur wenig, um ein glückliches Leben zu führen.
Und dann steht man nach all der Palast- und Skulpturenpracht in dieser Ausstellung auf einmal in einem königsblauen Raum. Nichts als blaue Farbe und Texte.
Ja, also uns war es bei der Konzeption wichtig, dass die Philosophie, die ja eine ganz große Rolle im Leben von Marc Aurel spielt, und dann haben wir uns dafür entschieden, dass die wirklich eigene Seele bekommt, dass wir also diesem Thema wirklich ganz viel Platz schenken. Und das sollte sich jetzt auch in der Gestaltung unterscheiden. Also wir erzählen ja ansonsten die Biografie von Marc Aurel. Da wollen wir, dass die Gäste wirklich eintauchen in diese Zeit, dass sie wie eine Reise durch sein Leben in die römische Zeit begehen können. Aber hier sind wir ja im besten Fall allein mit unseren Gedanken beim Thema Philosophie. Und hier wollten wir so eine Art moderne, vielleicht überzeitliche Art der Gestaltung wählen. Und wir haben auch keine Exponate in diesen Räumen, die sich damit beschäftigen.
So Anne Kurze, Kuratorin am Landesmuseum, die diese Räume eingerichtet hat. Zunächst geht es natürlich um den Stoizismus, der Lehre, der sich Marc Aurel verpflichtet hatte.
Ja, der Stoizismus ist eine von verschiedenen Richtungen der Philosophie, kommt aus Griechenland, und damals ist es üblich gewesen in der Erziehung der römischen Eliten, dass man auch mit dem Thema Philosophie zu tun hatte. Und bei Marc Aurel ist es so, der brennt einfach dafür. Das begleitet ihn dann sein ganzes Leben lang, wirklich der Stoizismus. Und der ist ja heute jetzt auch immer noch einigermaßen bekannt und feiert vielleicht auch so ein Revival im Moment in diesen Literatur zur Lebensberatung, Achtsamkeit, Selbstoptimierung, weil der Stoizismus eigentlich eine Art der Lebensführung auch verlangt, sich aufs Wesentliche zu reduzieren. Ganz wichtig ist aber auch der Dienst an der Gemeinschaft und die Arbeit, auch die tägliche Arbeit am eigenen Charakter eigentlich, an den eigenen Reaktionen.
In der Ausstellung kann man dann in einem Selbstversuch testen, wie stoisch man veranlagt ist. Bei mir ging das Ganze 50-50 aus. Unter Zitaten hängen große Behälter, sozusagen die Meinungsbarometer.
Sie haben hier diese Bällchen. Und dann haben wir hier so an den Wänden so vier Hauptaussagen der Stoa. Okay, und dann können Sie jetzt sagen, stimmen Sie zu. Zum Beispiel hier, was haben wir denn?
Das gefällt mir ja gut. Ne? Ja. Das Glück liegt in der Gelassenheit, nicht im Genuss. Das sage ich doch gleich mal, das sehe ich nicht so.
Ja, was meinen Sie denn hier? Pflichten und Tugenden machen eine gute Lebensführung aus.
Das sehe ich so, ich bin ja Schwäbin da.
Ob der Stoizismus Marc Aurel geholfen hat, ein guter Herrscher zu sein? Wohl nur indirekt. Denn zu seiner Zeit pflegte der angehende Kaiser die Philosophie sozusagen als privates Hobby.
Marc Aurel hat sich sicherlich auch irgendwo als Philosoph definiert, aber er musste sich erstmal natürlich in seiner Rolle als Kaiser täglich durchsetzen. Ja, was das bedeutet, das zeigen wir in der Ausstellung. Und letztendlich gibt es schon eine Art von Widerspruch auch zwischen seiner Rolle als Kaiser und seiner Rolle als Philosoph.
Zunächst einmal aber gründete der angehende Kaiser eine eigene Familie mit Faustina.
Der Heiratete kriegt entweder 11 oder 13 Kinder.
13 Kinder?
13, da stehen die Quellen auseinander.
Von einer Frau?
Von einer Frau, Faustina.
Die arme Frau.
Genau. Und dann wird er nicht nur Kronprinz, sondern er hat noch einen Stiefbruder, Lucius Verus. Und es gibt also zwei Kronprinzen. Ja, und dann im Jahr 161 stirbt endlich der alte Kaiser. Und dann geht man hier quasi dann auf so einen imaginären Thron zu. Im Jahr 161.
In Pink.
Dem Moment, wo er Kaiser wird, macht er was, was noch kein Kaiser vor ihm gemacht hat. Er nennt seinen Stiefbruder zum Mitkaiser. Und plötzlich hat das Römische Reich zum ersten Mal zwei Kaiser.
Warum macht er das? Das haben Sie auch im Katalog nicht so richtig beantwortet.
Da streiten sich die Gelehrten bis heute drum. Gibt es 1000 Theorien. Was ihn letztlich dazu bewogen hat, man weiß es nicht. Die zwei machen eigentlich so ein bisschen Arbeitsteilung. Lucius Verus übernimmt dann sehr schnell den Oberbefehl über das Heer, als es an der Ostgrenze Probleme mit den Parthern gibt. Marc Aurel bleibt in Rom, widmet sich erstmal der Verwaltungsarbeit. Also sie machen so eine Arbeitsteilung. Und dieser Krieg im Osten, der zieht sich fast 5 Jahre hin, sehr verlustreich für beide Seiten. Aber Lucius Verus gewinnt diesen Krieg, kommt dann auch nach Rom zurück, feiert dann einen Triumph, aber den feiern beide Kaiser gemeinsam.
Also da die haben sich vertragen.
Zwischen die passt kein Blatt Papier.
Mit diesem Krieg im Osten deutete sich schon an, Marc Aurels Herrschaft war von Krisen überschattet.
Und als Marc Aurel dann 161 nach Christus Kaiser wird, bricht über das Römische Reich eine Katastrophe nach der nächsten herein. Es fängt zunächst mit dem Hochwasser an, wo Rom überschwemmt wird. dann der Krieg im Osten mit den Parthern und dann bricht eine Pestwelle im Römischen Reich aus.
Ach, es war im Prinzip so ein symbolischer Anfang vom Ende, oder?
Ja, es sind wirklich sehr, sehr viele dann auch noch Kriegsereignisse, die das Römische Reich erschüttern. Also Marc Aurels Herrschaft war von sehr vielen Krisen und Prüfungen geprägt, denen er sich aber mit dem im eigenen Pflichtbewusstsein gestellt hat. Und Rom hätte, glaube ich, in diesen Krisen ja gar keinen besseren Kaiser haben können, der sich so mit so viel Ernst und so viel Pflichtbewusstsein diesen Herausforderungen und Aufgaben gestellt hat.
Auch Marc Aurel selbst musste in den Krieg ziehen. Die Markomannen, also ein Germanenstamm, drangen über die Donau in das Römische Reich ein. Er zog in die Festungsstadt Carnuntum, das zwischen dem heutigen Wien und Bratislava liegt.
Carnuntum spielt eine ganz zentrale Rolle als eins der kaiserlichen Hauptquartiere. Und wir versuchen jetzt hier in diesem imaginären Feldherrenzelt noch ein bisschen so Einblick in den kaiserlichen Haushalt, in dem Feldlager zu geben. Seine Frau, die Faustina, begleitet ihn ins Feldlager. Das haben die Kaiserin vorher eigentlich nicht gemacht. Und die Soldaten haben das der Faustina hoch angerechnet. Und Faustina kriegt dann von den Soldaten den Ehrentitel Mater Castrorum, Mutter der Feldlager.
Also die war ihrem Mann ebenbürtig.
Ja, und wir versuchen hier so ein bisschen einen Einblick in das Feldlager in Carnuntum zu geben. Wir haben unter anderem dort den Grabstein von einem kaiserlichen Schlafzimmerverwalter, der in Carnuntum gestorben ist, um einfach nur zu zeigen, was so zu einem kaiserlichen Hofhaltung alles dazugehört.
Aber das war dann schon komfortabel, wie die Kinder
ja, sind. Ja, ne? Also sicher. Also die haben jetzt nicht in dem letzten kleinen Lederzelt gehaust.
Der Kaiser mag komfortabel in Carnuntum gehaust haben, die Schlachten aber waren blutig. Die Marc-Aurel-Säule, die noch heute in Rom steht, im Original stattliche 40 Meter hoch, erzählt davon.
Die kann man natürlich nicht ausleihen, aber unsere Gestalter haben eine wunderbare Idee gehabt, und zwar einen Ausschnitt zu zeigen.
Aus
der Säule, und zwar mit dem originalen Durchmesser der Säule. Also das war schon oder ist ein gewaltiges Monument mit Schlachtdarstellungen.
Ein Schlachtengetümmel sieht man da, wenn man, ne?
Getümmel, ja, ja. Wie gesagt, also ein Fries, was sich um die Säule herumringelt, bis in 40 Metern Höhe. Und das Spannende eigentlich an diesen Darstellungen ist, dass da teilweise ziemlich brutale Szenen, ja, drauf, die auf den ersten Blick gar nicht so zu so einem Philosophenkaiser, wie er heute oft betitelt wird, passen. Und in unsere Säule kann man reingehen. Aha. Und da haben wir so ein paar dieser etwas befremdlichen Darstellungen.
Mal, ach, genauer gezeigt. Unter die Lupe genommen. Man sieht nämlich vor lauter Ornamenten und Figuren eigentlich vor lauter Wald die Bäume nicht. Ne?
Also ja, genau, so, ja. Wir haben dann ganz bewusst dann mal so ein paar dramatische Szenen rausgehört. Hier sieht man einen römischen Hilfstruppensoldaten, wie der eine Frau mit ihrem Kind in Haaren packt und entführt. Hier sieht man Massenhinrichtungen von Kriegsgefangenen, die enthauptet werden. Als Kaiser eines Weltreichs musste er natürlich anders handeln als das, was er vielleicht abends als Philosoph an sich selbst niedergeschrieben hat. Er hat auch beispielsweise die Sklaverei nie in Frage gestellt. Das ist ein Kind seiner Zeit. Insofern kann man dann wirklich kritisch fragen, wenn wir heute ihn als Philosophenkaiser sehen. Die Römer haben ihn definitiv nicht als Philosophenkaiser gesehen, sondern nur als guten Kaiser. Er hat einen Imagewandel. Und das wollen wir euch hier bewusst auch in der Ausstellung zeigen, dass die Antike ein ganz anderes Bild hatte, als wir es heute zu wissen glauben. Oder wir glauben zu wissen, so war Marc Aurel.
Für die Römer in der Antike war Marc Aurel ein guter Kaiser, ein guter Herrscher. Doch was macht eine gute politische Herrschaft aus? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, machen wir einen Spaziergang vom Rheinischen Landesmuseum in das Simeonstift, dem Trierer Stadtmuseum, an der Porta Nigra. Dort befasst sich eine Ausstellung mit dieser Frage: Was ist eine gute Herrschaft? Zusammen mit der Museumsdirektorin Viola Skiba betreten wir den ersten Raum und treffen natürlich Marc Aurel wieder.
Und das ist der Auftakt unserer Ausstellung, nämlich tatsächlich, wie kommt es zu diesem Image? Wieso wird er so gesehen? Was sind die Säulen? Und derer gibt es eigentlich zwei, wenn man so will. Und die sieht man beide auch hier in der Ausstellung. Das eine ist sein Standbild, das die Ikonografie ganz stark geprägt hat. Heute ja auf dem Kapitol noch zu sehen. Und wir sehen ein wunderschönes Capriccio von Panini, was eben diese Reiterstatue zeigt in antikem Setting. Und die war einfach ganz zentral zentral, weil sie die Wahrnehmung von Marc Aurel geprägt hat und auch als Vorbild galt. Denn Herrscher haben sich über Reiterstandbilder darstellen lassen und das war das am häufig kopierteste Bildwerk der Neuzeit. Und das ist natürlich auch ganz, ganz relevant, weil er da als Vorbild gilt.
Wir lernen, gutes Branding ist die halbe Miete und ansonsten immer schön die vier Tugenden predigen.
Die Gerechtigkeit, die Klugheit, die Stärke und die Mäßigung. Und das sind schon in der Antike Kardinaltugenden, die dann aber den Kanon auch weiter durch die Zeit dann bestimmen. Also auch die späteren Herrscher, auch dann die christlichen Herrscher greifen das auf, setzen sich mit diesen Bildern in Szene. Das macht Marc Aurel, das macht aber beispielsweise auch Karl der Große und andere Herrscher.
Und gute Herrschaft hat auch immer was mit wirtschaftlichem Erfolg zu tun, von dem alle profitieren. Das zeigt der aufwendige Wandfries aus dem 14. Jahrhundert, der das Stadtleben der toskanischen Stadt Siena zeigt und originalgetreu im Museum auf die Wand gepinselt wurde.
Es ist tatsächlich auch die Stadt selbst, also es ist Siena selbst, was abgebildet wird, wo es allen Menschen gut geht. Es floriert, Handel wird getrieben und so weiter. Also das ist der Effekt der guten Regierung. Und dem gegenübergestellt kommt dann aber auch die schlechte Regierung. Wir haben hier den Tyrannen in der Mitte. Und auch natürlich die Laster, die ihn umgeben. Und dann der Effekt, das ist eben keine florierende Stadt. Verfall, Krankheit, Tod, Gewalt. Und es ist sozusagen negative Auswirkungen, die man dann ganz deutlich in Szene gesetzt hat.
Aber arg viel hat sich da ja nicht geändert. Ne? Wenn ich an Herrn Merz denke, unsere Wirtschaftspolitik und prosperierend, sind wir seit 10 Jahren auch nicht weitergekommen, oder?
Und das ist ja genau die Frage, die Sie jetzt anreißen, die sich da spiegelt, dass die Frage, was ist gute Herrschaft, wie kommen wir dahin oder was ist schlechte Herrschaft und was beeinflusst das oder macht das mit uns, die war im Mittelalter nicht anders, als sie heute ist.
Also, da hat sich seit Marc Aurel nicht viel getan. Wohl aber, was die Regierungsformen angeht. Noch im 17. Jahrhundert, das zeigen großformatige Gemälde aus dem Augsburger Rathaus, galt Demokratie als etwas Schlechtes.
Denn Demokratie ist in dieser Phase noch negativ besetzt. Also es sind Einzelne, die Guten, die wissen, wie eine Regierung zu führen ist.
Ja. Also das heißt, Demokratie war ursprünglich zu antiken griechischen Zeiten bis hin ins 17. Jahrhundert negativ besetzt.
Man muss eigentlich sagen, tatsächlich sogar noch deutlich weiter. Ja? Also bis ins 19. Jahrhundert ist Demokratie negativ besetzt, weil man sozusagen der Masse, den vielen nicht zugetraut hat, vernünftig zu handeln. Und das ändert sich dann im Prinzip erst mit den Revolutionen, als dann die Volkssouveränität ein Thema wird, die Französische Revolution und sozusagen die Schockwellen, die da durch Europa gehen. Und auch dann dauert es noch eine Weile, bis man das Ganze in die Umsetzung bringt, bis wir dann in der modernen Demokratie angekommen sind und dann wirklich erst Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man von einer echten Demokratie mit Wahlrecht, was wirklich für alle ist, auch Frauen beispielsweise mit dabei haben.
Das zeichnet diese Ausstellung nach. Doch es bleibt am Schluss die Frage, war Marc Aurel wirklich ein guter Kaiser?
Er war natürlich kein Demokrat, aber er war ein guter Herrscher insofern, dass er sozusagen mit einem Pflichtbewusstsein und einer Gemeinwohlorientierung versucht hat, möglichst gut zu sein. Und insofern würde ich sagen, ja, er war ein guter Herrscher für seine Zeit. Ob wir das heute mit unseren Maßstäben auch noch so sagen würden, wenn wir einen Blick auf die Marc Aurel-Säule und den Krieg werfen, das möchte ich in Zweifel ziehen. Aber man muss auch Dinge immer aus der Zeit betrachten. Und insofern würde ich sagen, ja, war ein guter Herrscher. Ob er wirklich das Ideal eines guten Herrschers ist, darüber lässt sich, denke ich, streiten.
Wir kehren zurück ins Rheinische Landesmuseum. Wir müssen das letzte Kapitel noch abschließen. Marc Aurels Tod. Er starb am 17. März 180 nach Christus. Woran und wo? Ob bei Wien oder im serbischen Sremska Mitrovica? Nichts Genaues weiß man nicht.
Auch woran er gestorben ist. In den Kinofilmen wird häufig die Version verbreitet, sein Sohn Commodus habe nachgeholfen, indem er da einen Apfel vergiftet hat. Dafür gibt es aber historisch keinerlei Belege. Und die seriöse Forschung geht eigentlich davon aus, dass er irgendwie eines natürlichen Todes, er war 59 Jahre alt, das ist für antike Verhältnisse schon sehr alt. Einzig sein Todestag, das ist sicher, aber der Todesort und die Todesursache, die bleiben eigentlich ein bisschen im Dunkeln.
Thank you. Was bleibt von Marc Aurel? In der Ausstellung eine große blaue Gesichtsscherbe.
Das ist nachempfunden nach einem wunderschönen Exponat aus dem Louvre, ein antikes Bronzeporträt, was nur im Fragment erhalten ist und was wir hier in dieser über 2 Meter hohen monumentalen Version haben nachbauen lassen für die Ausstellung. Hier geht es um den Tod von Marc Aurel. Und ja, wir haben auf der Rückseite des Raumes nochmal eine Bilanz, ne? Nämlich der vielen offenen Fragen, mit denen wir unsere Gäste ja eigentlich entlassen. Was war er denn jetzt? Ne? War der jetzt Kaiser oder war er Philosoph? Und unsere Antwort ist, es kommt auf den Blickwinkel an. Man weiß, dass Marc Aurel seit der Antike schon geschätzt wurde und als guter Kaiser gilt. Und somit verdichtet und verstärkt sich dieser Mythos dieses guten Kaisers bis heute. Und es ist gar nicht mehr so richtig auseinander zu pflücken, warum wir heute eigentlich alle meinen, dass er ein guter Kaiser ist. Und diese verschiedenen Facetten, die versuchen wir in der Ausstellung tatsächlich zu sezieren. Und da wünschen wir uns, dass unsere Gäste dann eben zum Schluss sich eben auch ja selbst ein Bild machen können von diesem Kaiser, mit allen seinen sicherlich auch widersprechenden Seiten seines Lebens und seiner Persönlichkeit.
Jeder kann sich nun also sein eigenes Bild machen, was eine gute Herrschaft ist und ob Marc Aurel nun ein guter Herrscher war, ein Philosophenkaiser oder eben einfach ein antiker Kaiser. In Trier, in der großen Landesausstellung bis zum 23. November.
Ein Rundgang durch das Leben vom römischen Kaiser Marc Aurel mit Informationen zur aktuellen Ausstellung in Trier. Unser Land und Leute Feature von Barbara Grech. Dieses Feature ist auch im SR3 Podcast und in der ARD Audiothek abrufbar.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.